Grand Prix schadet nie. Der ESC-Podcast des Campus Radio Kiel.
Eurovision, wenn ihr es erleben könnt, erlebt es einfach, weil das ist Eurovision, was es about ist. You know what I mean?
Und hier eure Gastgeber.
Eva, Jan und Jonas.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grand Prix schadet nie. Mein Name ist Jan und ich kenne mich ein bisschen aus mit dem Thema heute, denn zweiter Platz, das ist ein Platz, den ich oft belegt habe in meiner Schulzeit, und zwar im Französisch-Lesewettbewerb, an dem ich von der 6. bis zur 12. Klasse teilgenommen habe, und ich bin in den ersten 4 Jahren immer Zweiter geworden, tatsächlich.
Oh mein Gott. Und wie war es in den letzten 2 Jahren?
Einmal Dritter und den letzten habe ich dann gewonnen. Dann bin ich mit einem shiny Französisch-Lesewettbewerb-Gesicht von der Schule gegangen.
Ah, das ist eine Redemption-Story. Das ist Character Development, so wollen wir das sehen.
Ja, wobei es auch ein bisschen weird war. Also 12. Klasse, in der 12. Klasse hat niemand mehr beim Lesewettbewerb teilgenommen, außer so, weiß nicht, so 2-3 Leute, aber ist egal.
Ich bin Eva und ich mag den Song Veronica immer noch und ich mag ihn so sehr, dass ich ihn mir jetzt rationiere. Ich darf ihn nur noch jeden zweiten Tag hören, damit ich nicht leid bin
bis zum ESC. Das ist vernünftig, das ist wirklich vernünftig. Aber er ist immer noch gut. Hier ist Jonas und ich kann mich gar nicht so dran erinnern, ob ich so an vielen Wettbewerben teilgenommen habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eher den dritten oder den ersten gemacht habe, aber nicht den zweiten. Und heute geht es aber um...
zweite Plätze.
Ja, warum wir dich mit dem Track Record hier dabei haben wollen, weiß ich auch nicht.
Ja, dann bist du vielleicht ein bisschen wie Luxemburg, aber den Fact, den droppen wir vielleicht später nochmal.
Ich bin wie Luxemburg, das ist natürlich auch, muss man erstmal wirken lassen.
Das kannst du in dein Dating-Profil schreiben.
Ich bin wie Luxemburg beim ESC, ich werde entweder Erster oder Dritter,
aber nicht Zweiter. Und dann mache ich mal, wie viele Jahre Pause? 20 Jahre Pause.
Also ich glaube, die Pause hatte ich dann jetzt. Also es kann jetzt langsam losgehen. Aber reden wir doch über ein schönes anderes Thema.
Genau, zweite Plätze. Erstmal willkommen zurück aus der Osterpause. Ihr musstet jetzt 2 Wochen auf die neue Folge warten. Wir sind wieder da mit dem Thema Second Places. Ich würde hier an der Stelle vielleicht mal den Einspieler vom Eurovision Song Contest 2019 reinpacken, weil er witzig ist.
But here we are again.
Here we are.
So the next country is... Cyprus,
that almost won last year, yeah. But at the end, they didn't. Oh.
Ja, warum machen wir das Thema nochmal eigentlich? Weil ich glaube, für manche Leute erschließt sich das nicht direkt.
Ich weiß noch genau warum, weil ich gesagt habe, zweite Plätze sind manchmal viel spannender als die ersten Plätze.
Hast du?
Weil das ja Runner-Ups sind. Ja, das hab wirklich ich gesagt.
Das glaube ich dir
doch
nicht.
Wirklich?
Ich finde cool, dass ihr das alle nicht mehr wisst, aber ja, ich weiß es noch. Ich habe das damals gesagt, weil ich natürlich, wenn man so zurückdenkt, zweite Plätze sind tatsächlich auch viele gute dabei gewesen.
Ja, und die hätten gewinnen können, die haben es aber am Ende nicht. Und da kann man sich nämlich die Frage stellen, warum manche zweite Plätze vielleicht dann eben nicht auf dem ersten gelandet sind, beziehungsweise, ja, wo kommen die zweiten Plätze her? Warum sind sie da, wo sie sind? Und
wie entstehen zweite Plätze?
Genau. Und ich denke, die Antwort am Ende ist schlicht und ergreifend, weil es einfach einen Song gab, der besser war als den. So. Also der ESC besteht ja so aus 8 Händen voll Songs und ein paar davon sind dann immer sehr gut und werden dann Titelfavoriten und einer muss sich dann halt am Ende rauskristallisieren. Und deswegen, ich habe mal eine Liste runtergeschrieben.
Ja, natürlich, hast du eine Liste runtergeschrieben.
Ja,
so erwarten natürlich wir das aber auch heute hier.
Ja, ne? Heute wird Statistik pur, Freunde. Oh, ja. Also wenn ihr Bock auf Zahlen habt, this is your episode. Ich habe mal die zweiten Plätze der vergangenen 9 Ausgaben runtergeschrieben. Mhm. Seit 2014 bis halt dieses Jahr, was dann quasi 10 macht.
So geile Sachen. Guckt euch das an.
Guckt euch das mal an.
Oh, also ihr könnt es jetzt nicht angucken. Aber was ich richtig spannend fand, war, dass ich bei ganz vielen vergessen habe, dass die so weit oben gelandet sind tatsächlich am Ende. Also ich würde ja fast deiner These widersprechen, dass es, auch wenn das natürlich sehr offensichtlich ist und wahrscheinlich auch stimmt, dass es irgendwie einen Song gab, der besser war und der hat sich dann halt gegen den zweiten durchgesetzt. Aber ich finde das ganz oft, gerade in den letzten Jahren, war das nicht so ein Rennen zwischen 2 Songs, sondern es war ein ganz, ganz klarer Favorit und dann irgendwie so eine Brigade an anderen Songs, bei denen es schon relativ klar war, dass die sich irgendwie die Top 10 ausmachen.
Okay. Nee, das glaube ich aber nicht.
Also ein Beispiel wäre wahrscheinlich Stefania.
Stefania und Tatur aber halt auch.
Also, ja? Okay.
Also ich gehe, glaube ich, Im Nachhinein kann man immer eher sagen, es war ganz offensichtlich, dass das gewinnen wird, aber ja, ich gehe nach den Wettchancen, die ja in den letzten Jahren eigentlich immer gestimmt haben, was den Gewinner angeht.
Das kann sein. Jetzt muss ich drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob Måneskin 2021 zum Beispiel so klar favorisiert war. Also er gehörte definitiv zu den Favoriten.
Ja.
Vola war aber auch ziemlich weit oben.
Also ja, das absolut. Und tatsächlich nur 25 Punkte auseinander. Das haben wir auch mit festgehalten. Das ist gar nicht so viel. Vor allem nach den neuen Voting-Regeln nicht. Mhm. Also von daher.
Ja, aber da hätte ich euch auch gefragt. Wollen wir da schon reingehen?
Ja, let's go.
Und zwar wäre meine Frage halt, wenn ihr jetzt Augen weg vom Doc habt, in eurem Kopf, was waren die knappesten Rennen zwischen ersten und zweiten Platz in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren? Oder was fällt euch da ein?
Ui.
Boah.
Das finde ich wirklich schwierig tatsächlich.
Oder?
Weil ich auch sage, dass ich so vor Corona noch nicht so das Gefühl dafür hatte, glaube ich. Beziehungsweise auch noch nicht so in dieser Vor-ESC-Phase viel auf die Songs schon geschaut habe. Mhm. Also schon, aber nicht jetzt auch mich so nicht so damit befasst habe, wer jetzt so favorisiert wird. Deswegen so danach würde ich, glaube ich, sagen, tatsächlich Tattoo und Cha-Cha-Cha waren.
Well, ja.
Das ist ja so die erste Staffel, mit der ich mich wirklich krass intensiv befasst habe und halt am Ende nicht wusste, was jetzt so der ausschlaggebende Faktor sein wird, ob es am Ende Loreen oder Kaye macht. Also
ich habe so ein bisschen 2018 im Sinn mit Netta und Toy und Eleni Foera mit Fuego. Ja. Weil ich glaube, die waren schon sehr weit so auf einer Linie. Weil
ja, das stimmt.
Da war nicht so wirklich, glaube ich, klar schon vorher, wer gewinnt. Jedenfalls in meinem Kopf.
Ja, finde ich spannend. Bei mir war es, ich muss das ja noch schauen, 2016. Aber da muss man jetzt auch sagen, bin da, glaube ich, ein bisschen voreingenommen, weil ich gestern die Zahlen rausgesucht habe. Weil ich weiß, damals habe ich mich echt so ein bisschen aufgeregt, dass 1944 darüber gewonnen hat.
Über Sound of Silence?
Ja, weil ich auch die Songs vorher noch nicht gehört hatte und der halt gar keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat in der Show. Und Sound of Silence schon. Und das ist tatsächlich so das engste Rennen der letzten neun Contests gewesen mit 23 Punkten Differenz. Ich habe vergessen, ob die jetzt alle schon mit neuem Voting waren, weil man muss ja mal berücksichtigen.
Ab 2016.
Ah ja, genau, okay, dass ab 2016 mehr Punkte vergeben wurde. Dann war das ja aber auch verglichen mit den Jahren davor, wo es immer so 50, 60 Punkte waren, auch wirklich knapp.
Mhm, das stimmt.
Und dann 2019 und 2021 waren auch sehr knapp mit jeweils 25 und 26 Punkten. Also Soldi und Voila waren sehr, sehr nahe zweite Plätze.
Ja.
Und in meinem Kopf war jetzt aber auch 2023 der zweite Platz gewesen. Also weil das ja emotional einfach sehr auch spannend war am Ende. Also da könnte man vielleicht auch noch drüber reden, inwiefern natürlich auch die Dramaturgie beim Punktevergeben am Ende das auch gefühlt anders macht.
Eva, ich danke dir, dass ich deine Hand halten durfte.
Auch. Ich freue mich auch sehr auf dieses Jahr.
Wenn es dann so ein Showdown zwischen Rimtim Tagitim und
Veronica kommt.
Oh, was ist, nee, Veronica. Ach.
Italien, glaube ich. Aber das sehen wir dann. Beziehungsweise, keine Ahnung. Ich habe das ist a whole other topic, wer so Favorit dieses Jahr wird und wer nicht.
Wir sollten vielleicht noch sagen, die weiteste Differenz kann man sich vielleicht denken. Das war 2022 das. Oder ich weiß gar nicht, ob man sich das denken kann, weil es ist schon ganz schön viel. Es waren 165 Punkte, die zwischen Spaceman und Stefania lagen. Das ist also.
Also ich denke, man kann es sich schon denken, weil jetzt halt Stefania im Publikumsvoting immer, also fast immer 12, 10 oder 8 Punkte
gekriegt hat. Ja, das stimmt schon.
So. Dabei hat aber auch Spaceman war natürlich durch Sam Ryder, TikTok und so, war super bekannt. Und ich glaube, da hat man auch mehr gedacht, dass er noch mehr kommt von den.
Das stimmt.
Von den Jüngchen.
Ey, wobei ich, ganz ehrlich, wenn ich vor der zweiten Plätze-Folge hätte ich dir gesagt, dass Slow-Mo vor Spaceman gelandet ist. Weil ich hatte nicht mehr im Kopf, dass der Zweite geworden ist. Das ist
ein spannender Punkt.
Liverpool hat ausgetragen und sowas, aber in meinem Kopf ist der nicht Zweiter gewesen.
Als ich diese Liste angelegt habe, habe ich auch das erstmal so aus dem Kopf gemacht. So, Kaye, klar, was wurde Zweiter? Sam Ryder wusste ich auch noch. 2021 war ich mir schon unsicher. War jetzt Barbara Pravi oder war John Steers auf Platz 2?
Ja, voll, weil die auch so ähnlich sind, also französisch
sprach. So ein Quatsch. Also.
Nee, ich wusste es im Kopf, hatte ich es wirklich nicht mehr, also hatte ich es nicht mehr sicher. Da musste ich dann nachgucken. Auch andere zweite Plätze hatte ich, glaube ich, gar nicht mehr so vor Augen, dass Polina Gagarina zum Beispiel 2015 Zweite
das
geworden ist.
Das verdränge ich immer.
Das verdrängt man natürlich auch sehr. Aber es hat mich dann doch überrascht, als ich es wieder gesehen hatte. Einen zweiten Platz, den ich gar nicht verstehe oder beziehungsweise noch nie verstanden habe, jetzt geht es vielleicht auch ein bisschen um Meinung, Beautiful Mess. 2017.
Ja, same aber.
Voll.
Ich verstehe bis heute nicht, warum der Song so abgefeiert wurde und wird.
Aber 2017 war auch, glaube ich, nicht so mein Jahr, da war ich nicht so drin.
Ja, weil am Ende Amar Pelos Dorsch gewonnen hat, ne?
Ja. Also, Ja.
Ein Song, den ich ja sehr mag. So.
Aber ist das nicht auch spannend, weil der hat ja auch das Televote gewonnen. Also Amar Pelas Duas.
Amar Pelas Duas.
Richtig.
Salvador das ist Sobral. Portugiesisch.
Annika, das ist Portugiesisch. Eine sehr hübsche Sprache.
Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Aber man, also immer, also vielleicht, weil wir auch alle so geprägt sind von der Tattoo-Cha-Cha-Cha-Narration gerade, hätte ich gedacht, dass 2018 irgendwie so voll der, weiß ich nicht, poppige Dance-Song irgendwie zweiter geworden ist, weil das ist ja, ist das öfter so?
Du meinst 2017 jetzt?
2017, ja. Genau. Das ist auch irgendwie immer schwierig, weil Portugal hat 2018 ausgetragen, deswegen verbindet man Salvador Sobral dann immer auch ein bisschen mit 2018.
Ja.
Und das ist, also ich meine, gut, Hey Mama ist Dritter geworden. Also vielleicht ist es ein bisschen so.
Genau. Tatsächlich überlege ich nämlich auch gerade, ob man nicht irgendwie auch zweite und dritte Plätze irgendwie so ein bisschen mehr hochheben sollte als nur den zweiten. Weil, aber das ist ein spannender Punkt tatsächlich. Inwiefern unterscheiden sich Platz 1 und Platz 2 jedes Jahr voneinander? Sind das dann wirklich so zwei Songs, die verschiedene Genres bedienen, verschiedene Zielgruppen ansprechen? Also 2023 würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
Da war es halt sehr eindeutig.
Auf jeden Fall. 2022 würde ich wieder, weiß ich nicht, aber das ist sowieso gesondert, finde ich.
Aber das war gesondert, aber da kannst du es ja auch weitergehen, weil Slow-Mo ist ja Dritter geworden.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Mm. 2021 würde ich nämlich auch wieder sagen, ja. Måneskin und Barbara Pravi sind ja zwei völlig verschiedene Musikstücke. Ja.
2019 würde ich auch sagen.
Ja, Soldi und Arcade.
Ja, doch.
Ja, oh mein Gott.
Ja, doch. Also
schon. 2018 wieder vielleicht nicht so.
Ja.
Aber jetzt kann natürlich auch wieder die Ausnahme sein, weiß ich nicht. Und 2017, wie du schon gesagt hast, Beautiful Mess als Ballade und Amar Pelas Duas, ja, nicht jetzt klassische Ballade, aber halt eben auch als sehr ruhiger Song, auch sehr ähnlich beieinander. Das ist auch schon spannend, wenn ich so drüber nachdenke.
Und dann, Frage. Also 2016 hätte ich gesagt, ist, naja, ist, aber ist es so unterschiedlich? Jetzt bin ich auch raus. Aber es,
ziehen jetzt einfach mal durch. A Million Voices und Heroes sind auf jeden Fall sehr unterschiedliche Songs. Calm After the Storm und Rise Like a Phoenix sind wieder beide recht ruhig, aber Calm After the Storm schon ein anderes Genre auch.
Ja, auf jeden Fall.
Also ruhig und langsam, also ist ja nicht gleich Genre.
Nee, das stimmt. Das ist nämlich richtig. Ja. Deswegen, wenn ich so an die ESCs vor Corona denke, da war ich auch noch mehr so, wenn ein Song Stimmung macht, finde ich ihn gut und wenn nicht, finde ich ihn nicht gut. Und inzwischen bin ich davon weg. Inzwischen mag ich Calm After the Storm zum Beispiel sehr gerne. So, also damals dachte ich, ist ein bisschen langweilig.
Sein Geschmack ändert sich.
Ja, voll. Das ist, glaube ich, ganz natürlich. Und inzwischen kann ich in jedem Genre mich irgendwie wohlfühlen. Also in fast jedem. Was Jonas ja zum Beispiel nicht kann.
Oh Gott, das ist wirklich eine Unterstellung, Leute. Glaubt ihm kein Wort.
Schauen wir mal, was die Songbesprechung bringt. Ich bin echt gespannt, was deine Meinung angeht.
Heute wird richtig spannend.
Ja, ich habe noch ein bisschen weitergemacht, ob es noch so bemerkenswerte Differenzen zwischen ersten und zweiten so in den Jahren davor gab. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel wir davon machen wollen. Aber es gab halt schon irgendwie krasse Differenzen zwischen zum Beispiel Euphoria und Party for Everybody, also mit 113 Punkten. Und das war ja noch im alten System, wo
genau.
Dreistellig ist schon eine Ansage.
Euphoria war schon echt ein sehr klarer Sieger 2012.
Und 2009 war es noch klarer, aber das weiß man, glaube ich, auch noch, dass Fairy Tale damals ja richtig, also historisch gut war. 169 Punkte waren das damals Differenz.
Aber Fairy Tale gilt ja auch oder galt auf jeden Fall vor Stefania lange als der beste ESC-Song aller Zeiten.
Ja.
So, also was auch so die Wertung angeht.
What?
Ja.
Natürlich. Also,
Fairy Tale hatte auf jeden Fall bis zur Voting-Umstellung die meisten Punkte. Und wenn man nach der Voting-Umstellung quasi dann das wieder so zurückrechnet, ihr merkt, der ESC ist so ein Zahlenwirrwarr, dann ist Fairy Tale immer noch der beste Song, bis halt Stefania kam. Mhm.
Gut.
Also ich meine.
Jetzt kommt Jonas um die Ecke und sagt, er mag Fairy Tale nicht.
Das Ding ist, ab so 2009 bin ich ja dann auch raus. Also da habe ich nicht mehr so. Also war ich eigentlich nicht geguckt.
Fairy
Tale weiß ich jetzt auch nicht, was Is It True ist.
Oh, das ist aber, also 2009 ist, glaube ich, so der erste ESC, den ich aktiv erinnere mit, ich habe mir damals alle Songs angehört und habe mir die Songs rausgeschrieben, die ich gut fand und habe die danach auf meinen MP3-Player gezogen. Natürlich ganz legal gekauft und so.
Kannst du noch mal kurz erklären, was ein MP3-Player
ist? Oh nein!
Ich war da 7.
Das schließt aber nicht aus, dass du ein MP3... Okay, das schließt aber nicht...
Das war ein Scherz.
Das schließt aber nicht aus... Das war kein Scherz.
Doch, ich hatte einen MP3-Player, aber später.
Eben, aber man könnte ja mit 7 MP3-Player gehabt haben. Na, anyway, auf jeden Fall, vielleicht müsste ich mir das auch für einen Fact aufheben, aber ich finde, Is It True finde ich besser als Fairy Tale.
Aber was ist denn Is It True?
Es ist halt ein Lied.
Es ist eine Powerballade.
Es ist keine Powerballade. Es ist keine Powerballade, das stimmt nicht. Nein. Es ist eine Ballade.
Aber mit Power. Johanna heißt die Sängerin. Is It True aus Island. Musst du dir mal anhören.
Ist es ist ein wirklich guter Song.
Ja.
Es ist ein wirklich guter Song.
Ja, 2009 blende ich auch aus anderen Gründen aus. Also,
was ist 2009 passiert?
Weil es das einzige Jahr war, in dem nicht Peter Urban kommentiert hat.
Und das war das einzige Jahr, die keinen Slogan hatten. Wie wir jetzt auch.
Oh, wir wussten damals noch nicht, was kommen würde.
Da werden ganz andere Prios gelegt. Aber wir haben jetzt mal große Punkteabstände gemacht. Es gab ja auch schon sehr knappe Punkteabstände. Und über die müssen wir auf jeden Fall auch reden.
Richtig, aber da habe ich wieder keine Gefühle, weil das ist tatsächlich nicht mehr in jüngerer Geschichte vorgekommen.
Nee, das stimmt.
Aber 2002 gab es 2 Punkte Unterschied zwischen Every Way That I Can und Sanomi. Ich habe gar nicht mehr nachgeschaut, für welches Land das war.
Das machen wir doch mal ganz schnell nebenbei.
Wir scrollen runter.
Everywhere That I Can. 2002, ESC in, nee, das kann nicht 2 gewesen sein, muss 3 gewesen sein. In Riga hatten wir, oh Gott, da ist es. Setup Erdener, Every Way That I Can mit 167 Punkten. Und aus Belgien, Urban Trat, belgische Folkgruppe mit Sanomi.
Das waren die mit der konstruierten Sprache.
Ja, stimmt.
Oha.
Und auf Platz 3 Tattoo, das sagt mir auch was. Aus Russland. Okay. Und ein wirklich krasser Punkteunterschied, beziehungsweise halt auch nicht Unterschied, war ja dann 1991.
Ja.
Ich erinnere mich.
Ja, da waren wir jetzt alle 3 nicht am Leben und Annika kann sich daran auch nicht mehr erinnern.
Weiß ich nicht, die weiß ja viel aus der
Zeit. Die weiß viel, aber ich meine, also aktive Erinnerungen würde ich mal unterstellen, gab es da auch noch nicht.
Siegerin wurde Carola, Fongard Aven Stormwind, 146 Punkte.
Und du kannst deine Skills vom Französisch-Vorlesewettbewerb schon feststellen.
Auf Platz 2 haben wir nämlich Frankreich, Amina mit C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Ebenfalls 146 Punkte. Und das war dann halt auch das Jahr, in dem die Tiebreak-Regel zum Einsatz kam.
Oh, ich liebe die Tiebreak-Regel.
Let's go into the Tiebreak-Regel.
Ich habe mich gestern so gefreut, als ich mir das angeschaut habe. Also für die Tiebreak-Regeln müssen wir noch mal weiter in der Geschichte zurückgehen. 1969. Da weiß ja jeder, was passiert ist. Es gab 4 Gewinner. Weiß jemand zufällig, was die Länder waren?
Weil Spanien, Niederlande, Frankreich und UK.
Ich habe nicht nachgeschaut, deswegen, das kann stimmen, das muss nicht stimmen.
Bei Spanien gehe ich mit, das weiß ich, aber bei den anderen.
Niederlande, glaube ich, auch.
Ich bin mir ziemlich sicher.
Okay.
Es war auch, also Spanien, ja, kann jetzt noch jemand die Songs
sagen? Auf jeden Fall, oh Gott, vor allem noch so, wisst ihr noch die Songs von damals?
Genau, Boom, Bang, Bang, daran erinnere ich mich zum Beispiel, Vivo Cantando auch. De Troubadour, Un Jour, Un Enfant. Egal.
Ja, war natürlich auch damals viel leichter, weil die haben alle so mit 18 Punkten gewonnen. Aber es gab tatsächlich halt keine Regelung, was eigentlich passiert, wenn 2 oder halt mehrere Länder Gleichstand haben. Deswegen gab es halt ab 1970 die erste Idee. Eine richtig wilde, unhinged, ich werde jetzt mit Worten um mich werfen, die Jonas alle nicht versteht, weil sie auf Englisch sind. Und es gab halt die Idee, dass man in die Stichwahl geht. Das heißt, die Songs, die es betrifft, die werden nochmal aufgeführt und dann wird nochmal über die Songs abgestimmt. Was ich absolut wild finde. Ich denke mir so, wenn das heute passieren würde, die Leute würden den Verstand verlieren.
Naja,
man würde bis 4 Uhr morgens irgendwie da vorm Fernseher hocken, bis die alle nochmal durch sind.
Oh, das stimmt schon, aber in den baltischen Staaten machen doch auch welche im Vorentscheid immer dieses Superfinale noch.
So wo die Top 2 nochmal.
Die Top 2 oder 3 oder so nochmal auftreten und dann nochmal abgestimmt wird. Also es ist ein Konzept, was auch.
Das hat Deutschland auch mal gemacht im Vorentscheid. Vor so 8 Jahren oder so, wo dann, weiß nicht, ich glaube bei Andreas Kümmert war das so eine Situation zum Beispiel.
Okay. Ja, keine Ahnung, glaube ich dir jetzt einfach mal. Aber also für den ESC natürlich undenkbar.
Also man muss auch sagen, in den 1970ern war das ja noch denkbarer, weil es gab kein Televoting.
Und es waren deutlich weniger Songs dabei.
Also, aber so alleine die Vorstellung, dass man das heute noch macht, hat mich einfach so unterhalten.
Es wäre wirklich lustig.
Aber man hat das dann ab 91, dass man quasi, nee, geh nochmal nach oben.
1991 gab es dann diese Regel, die beiden Songs hatten gleich viele Punkte. Und dann wurde geschaut, wer hat häufiger 12 Punkte bekommen.
Richtig.
Hatten sie beide gleich oft, 4-mal. Und dann wurde geschaut, wer hat häufiger 10 Punkte bekommen und so weiter. Und bei den 10 Punkten stand dann fest, dass Fangard Aven Stormwind mehr 10 Punkte gekriegt hat und deswegen auf Platz 1 war. Wird bis heute auch noch so angewendet. Hallöchen, Jan aus dem Schnitt hier. Ich wollte einmal darauf hinweisen, dass wir ab diesem Punkt wegen technischer Probleme auf andere Mikros umgeswitcht sind. Das heißt, ab hier ist die Tonqualität ein bisschen anders, sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der restlichen Folge. Inzwischen haben wir ja den Unterschied im Vergleich zu damals, dass wir
zwei verschiedene Voting-Systeme haben. Also es gibt einmal die 12 bis 1 Punkte vom Publikum und die von der Jury. Und sollte jetzt tatsächlich am Ende ein Punktgleichstand entstehen, wird erst beim Publikum geguckt. Sehr gut, Power to the People und so. Wird da also geguckt, wer hat häufiger 12 Punkte gekriegt, wer hat häufiger 10 Punkte vom Publikum gekriegt und so weiter und so fort. Und wenn das dann immer noch ein Gleichstand ist, dann wird nach der Startposition geschaut. Das ist zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, was ja eigentlich okay ist, weil irgendwann muss man es halt einem geben. Also irgendwann ist es halt so, okay, wir sehen jetzt alle, die Situation ist sehr unwahrscheinlich, aber
genau.
Das ist ja dann, weiß ich nicht, da sind wir auch gar nicht mehr in dem Bereich von, das ist jetzt ungerecht, sondern das ist halt so, wir brauchen jetzt einfach irgendeinen Gewinner.
Und das mit der Startposition ist auch schon mal angewendet worden beim ESC 2015. Wir erinnern uns an Sophie mit Black Smoke 0 Punkte gewesen, letzter Platz. Allerdings im gleichen Jahr der Gastgeber aus Österreich, The Make Makes, I Am Yours, hat ebenfalls 0 Punkte gekriegt. Und da du das hier ja nicht anwenden kannst mit diesem Wert häufiger 12 Punkte gekriegt, bla bla bla, weil es gab ja keine, mit denen man das hätte machen können, wurde hier dann nach der Startposition geguckt und Anne-Sophie ist später im Finale aufgetreten und deswegen dann zur Letztplatzierten gemacht worden, sag ich mal so. Also, weil ja traditionell, oder es ist ja so ungesagte Regel, wer später Auftritt hat eigentlich mehr Chancen oder irgendwie eine bessere
Bis
Position.
Bis heute.
Genau. Und
weiß
deswegen,
nicht, ob wir da jetzt noch drüber reden wollen, aber das geht zu weit für eine zweite Platzregel, aber
genau.
Ja, weil sonst hätte man überlegen können, ob Deutschland vielleicht mal lobbyieren sollte, immer möglichst spät anzutreten, damit man so diesen Vorteil wenigstens hat, wenn man sonst nichts hat.
Yes. Haben wir das mit den Tiebreaker-Regeln, Rules? Ich will immer Tiebreaker-Rules sagen. Mega blöd.
Was will man machen?
Genau, haben wir das auf jeden Fall auch geklärt. Ich finde, es ist ein ganz sinnvolles System, würde ich sagen. Ich wüsste auch gar nicht, wie man es anders hätte machen sollen. Also diese Idee, mit dem man stimmt quasi dann noch mal ab oder lässt noch mal abstimmen.
Ich bin für Chaos. Ich finde das schon ganz geil. Also gerade so diese Idee, man lässt, gab es ja auch mal, man lässt die zwei oder die, die es betrifft, noch mal antreten und dann wird noch mal abgestimmt. Das finde ich so wild. Das ging auch nur früher, als es, weiß ich nicht, nur 10 Länder gegeben
hat. Da hätte man das vielleicht machen können. Heute mit 26 Songs im Finale und dann dieses ganze Voting-Ding ist vorbei und es ist irgendwie 1 Uhr. Und dann zu sagen, jetzt haben wir Punktgleichstand.
Ich finde das schon irgendwie.
Dann müssen wir nochmal auftreten. Oder nächste Woche machen wir dann quasi das Entscheidungsstechen oder so.
Weil ich finde, der ESC ist auch irgendwie so ein Safe Space, um Wahlchaos auch wirklich mal genießen zu können.
Klar, weil am Ende ist die Auswirkung ja auch nicht so gravierend, sag ich mal. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwie für 4 Jahre irgendein Präsident gewählt wurde, sondern halt nur für 1 Jahr die Queen Doreen. Von den Juries natürlich, nicht von den Peoples, sondern.
Wenn ihr euch fragt, warum Jonas jetzt so ruhig ist, er hat den Raum verlassen aus Protest.
Ja, genau. Also wir sind jetzt mega in diese Gleichstandsregeln rein, also voll weg von den zweiten Plätzen. Ich habe am Anfang, habe ich ja foreshadowed quasi, dass man noch so ein bisschen Statistik machen kann. Zum Beispiel, dass ich gesagt habe, Jonas wäre das Luxemburg, wenn er nur Erster oder Dritter in seinem Leben geworden ist. Denn ich habe natürlich wieder ein bisschen in der Statistikkiste gewühlt. Luxemburg, ein Land, das ja recht erfolgreich war in der Vergangenheit beim ESC, 5 Siege insgesamt, hat nie den zweiten Platz belegt.
Das ist doch spannend. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Wissen machen soll, aber.
Siehst du, voll mein Typ.
Ja, total. Also, das finde ich, ich finde das total krass, weil der, also damals waren ja auch noch weniger Länder dabei, das heißt, es war deutlich wahrscheinlicher, irgendwann auch mal Zweiter zu werden.
Stimmt, ja.
Hat Luxemburg einfach nie geschafft. Tatsächlich ist Luxemburg da nicht alleine. Auch Österreich ist in 55 ESC-Teilnahmen nicht ein einziges Mal Zweiter geworden. Hat ja 2-mal gewonnen mit Udo Jürgens und Conchita Wurst, aber ist nie Zweiter gewesen.
Aber das ist doch auch blöd, also wenn man immer sieht bei den ESC-Finals, wenn dann der zweite Platz irgendwie, wenn die beide zu sehen sind und dann wird gesagt, ach nee, du hast doch nicht gewonnen, tut uns leid, du hättest noch so viel Geld verdient hier eigentlich, aber nee, du warst halt einfach nicht gut genug. Und,
ja.
Aber das ist ja auch nochmal spannend, dass das die Leute, die dann quasi so Kopf an Kopf in dieser Einblende sind, die Person, die verliert, die wird ja dann auch nicht immer Zweiter.
Nicht manchmal automatisch, sind die dann Dritter, nein. Also ganz so. Klassisches Beispiel ist da 2019 gewesen, wo dann quasi die letzten beiden Gesichter nebeneinander waren dann Duncan Lawrence und John Lundvik. Und ich glaube, jeder erinnert sich an dieses tolle Gesicht, das John Lundvik damals gemacht hat. Dieses Gesicht, das einfach so runtergefallen ist, als er dann irgendeine zweistellige Zahl an Punkten gekriegt hat vom Publikum.
Ich bin doch Schwede, warum gewinne ich nicht?
Oh boy.
Aber wirklich genau so.
Also aber das finde ich auch irgendwie ehrlich. Also das finde ich auch immer eigentlich ganz nett, wenn man das auch so ausdrücken kann. Aber ich glaube, deswegen hatte ich auch nicht im Kopf, dass Sol die Zweiter geworden ist, weil er einfach in der Einblende gefehlt
hat. Genau, Mammut hat da am Ende in der Einblende einfach gefehlt. Das stimmt. tatsächlich, genau, das war ja dann 2000, letztes Jahr war es ja nicht so, da war ja K.A.
Ja, ja, aber, das, aber ich glaube, deswegen hat man das auch so prägnant im Kopf gehabt, wahrscheinlich.
Voll, deswegen total. Haben sich hier auch Lager gebildet und Freundschaften sind kaputt gegangen. Ja. Und
shit, ey, es war schlimm.
Ja.
Zurück in die Statistikkiste, am häufigsten Zweiter geworden, UK. Klar, mega auf teilgenommen.
Ja, mega auf teilgenommen, ja, aber
aber stimmt, in der Häufigkeit wirklich schon beeindruckend. Also 16 Mal der zweite Platz.
Gott, bei wie vielen Teilnahmen?
Die haben ja nur beim ersten, glaube ich, nicht teilgenommen und danach fast durchgehend. Keine Ahnung. Auch so ein, zwei Mal ausgesetzt, aber wirklich eigentlich fast immer dabei gewesen. Frankreich, ein Land, das ja auch fast immer dabei war, auf Platz 2 dann mit nur 5 zweiten Plätzen. Ein sehr prägnanter 2021. Deutschland kommt dann auf Platz 4 zusammen mit Irland, Russland und Spanien. Und Deutschland hat dann auch eben quasi den Künstler, der das zweimal geschafft hat, nämlich die Band Wind. Das war in den 80er Jahren. Lustig, genau, muss ich auch noch mal darauf hinweisen, alle zweiten Plätze von Deutschland in den 80er Jahren gewesen.
Also ein bisschen die Loreen von Deutschland.
Ja, aber ich meine, ist doch auch, also man, ach, jetzt hast du mich wieder mit Loreen abgebracht, aber aber Deutschland war auch mal gut. Also wir haben ja auch
voll. Also ne? So. Die 80er Jahre waren Deutschlands ESC-Jahrgang. Das ist ja auch der erste Sieg gewesen damals, Nicole. Nachdem man 80 und 81 Zweiter geworden ist. Also es waren 3 Jahre in Folge unter den Top 2. Das ist schon echt beeindruckend.
Ach, sowas würden wir uns mal wieder wünschen.
Aber das ist ja auch so ein Ding, ne? Es braucht irgendwie immer oder vielleicht ist das auch eine eigene Sendung, aber es braucht irgendwie so ein bisschen Vorlauf, bis man mal gewinnt, habe ich das Gefühl manchmal beim ESC. Also ich finde es bahnt sich immer so ganz viel an.
Ja.
So, oh, jetzt wäre mal Zeit, zum Beispiel dieses Jahr, dass Kroatien mal gewinnt oder sowas.
Bei Italien ist das ja ein klassisches Beispiel gewesen. Ja. Seit der Wiederkehr zum ESC 2011 so oft gute Platzierungen gemacht, bis es dann 2021 mit Måneskin endlich auch für den Sieg gereicht hat.
Ukraine genauso.
Stimmt. Ach,
wobei, haben die nicht relativ früh gewonnen?
Nachdem die haben bei ihrer zweiten Teilnahme haben die schon gewonnen, tatsächlich. Aber trotzdem. Aber
sie haben ja nochmal gewonnen.
Ja,
und
noch zweimal. Noch zweimal. Tatsächlich. Das erste Mal war ja, Gott, wie hieß sie? Ruslana, dann Jamala und dann Kalush Orchestra. Was vielleicht auch nochmal nett zu erwähnen ist, Polen bei seiner ersten Teilnahme 1994 direkt den zweiten Platz erreicht.
Ja.
Toni Ja hieß der Song damals. Und Serbien und Montenegro ist quasi ebenfalls bei seiner ersten Teilnahme Zweiter geworden, 2004. Wobei man ja sagen kann, ist es ja quasi der Nachfolger von Jugoslawien.
Richtig, ja.
Hat auch nur zweimal teilgenommen, aber beide Male in den Top Ten, also quasi mit so das erfolgreichste Teilnehmerland, das aber nicht mehr existiert. So. Ja.
Spannend.
Ich überlege gerade, meine Statistikkiste wäre dann auch wieder so gut wie leer.
Glaub ich. Mein Kopf voll mit euren Informationen, ey. Was war das schon wieder für eine Folge?
Crazy.
Jetzt bin ich auch am Überlegen, ob wir schon darüber geredet haben, so wie das jetzt ist mit den Abständen und ob quasi je näher der Abstand ist, desto eher bleibt der zweite Platz auch in Erinnerung. Ob das überhaupt irgendeine Auswirkung hat auf, weiß ich nicht.
Das weiß ich auch nicht.
Die kulturelle Wirksamkeit.
Genau. Was bedeutet es eigentlich? Was bedeutet es eigentlich in Klammern noch, wenn man Zweiter wird und nicht Erster so?
Genau, aber was bedeutet es auch, so knapp Zweiter zu werden, im Gegensatz zu weit abgeschlagen? Weil zum Beispiel halt, ja gut, 2022 ist halt immer doof, weil es ein Sonderfall ist, aber zum Beispiel, dass Sam Ryder Zweiter geworden ist, hätte ich dir nicht mehr sagen können.
Doch, ich schon.
Ja,
aber du warst ja auch der Meinung, dass Slow-Mo von Chanel dann halt Zweiter geworden ist. Weil klar, der Song ist irgendwie viel mehr auch in Erinnerung, habe ich so das Gefühl.
Und was halt auch noch eine unbeweisbare These von mir ist, da muss ich vielleicht auf die Folge vorgreifen, die wir nächste Woche machen mit Copycats, ist, dass ja zweite, dritte, vierte Plätze auch viel einflussreicher teilweise sein können, vielleicht als sogar erste Plätze.
Das kann man in diesem Jahr, glaube ich, sagen.
Ja, und deswegen dachte ich vielleicht auch, dass Chanel zweite geworden ist, weil halt so Dance Breaks, da muss ich auch mal eine Liste anlegen. Das ist ja dieses Jahr, nimmt das ja auch überhand.
Ja. Aber das sind dann auch so Songs mit charakteristischen Merkmalen und ich finde, die hat Spaceman gar nicht. Spaceman ist einfach in der Gesamtheit ein runder, guter Song. So.
Stimmt. Also wenn du da vielleicht was hättest klauen können, dann vielleicht halt, dass du dir Künstler so von TikTok holst oder so.
Vielleicht auch einfach ein Überflieger, Spaceman.
Damn.
No.
Was der NDR dann im nächsten Jahr gemacht hat mit TikTok-Stars, wenn ich so drüber nachdenke. I don't know. Also weiß ich nicht.
You're right.
Na?
Damn right.
Aber krass. Ist das dann ein Trend?
Weiß ich nicht. Barbara Pravi hat ja jetzt auch keinen Trend gesetzt, sage ich mal. Im Gegenteil. Nach ihr hat Frankreich ja was völlig anderes geschickt.
Ja, oder,
zum Beispiel.
Ja, oder sie war halt so Teil dieses Trends, dass so Muttersprache wieder mehr vorangeht. Aber das ist Måneskin auch. Ja, also ich wollte das nur mal so in den Raum stellen, ist, dass zweite Plätze auch durchaus.
Klar.
Weiß ich nicht. Und ich glaube, gerade dieses Jahr fühle ich das irgendwie sehr. Und vielleicht ist das auch eine richtig gute Überleitung zu unserer Songbesprechung, dass man, glaube ich, dass so der Wunsch irgendwie da ist, dass man so einen Cha-Cha-Cha-ähnlichen Song gewinnen lässt dieses Jahr. Wisst ihr, was ich meine?
Nee.
Dieses Jahr haben sich ganze 203 Acts für den kroatischen Vorentscheid das Dora Festival angemeldet. Ein Rekord. Gewinnen konnte Baby Lasagne mit dem Song Rim Tim Tagadim. Wer bei dem Namen jetzt an einen ruhigen Schlager oder ein Kinderlied denkt, könnte nicht weiter weg von der Realität sein. Der Song ist eine Mischung aus Metal, Trap, Pop und Techno. Eine gewagte Mischung, die, wenn man den Wettquoten glaubt, in Europa aber richtig gut ankommt. Und ein Fact, der Jan sehr gefallen wird, Baby Lasagne hat den Song ganz alleine geschrieben.
Als wir die letzten Songbesprechungen gemacht haben, ist der am Tag danach dann released worden als kroatischer Act, weil er Dora gewonnen hat. Ging es euch auch so, dass ihr euch geärgert habt, dass ihr noch nicht drüber reden durftet?
Tatsächlich nicht.
Nein.
Okay. Weil ich glaube, ich greife ein bisschen was vorweg, weil wir reden diese Folge auch noch über die Niederlande. Und ich glaube, du, Jan und Annika, ihr habt mir beide so ein Reel geschickt, wo es hieß, man muss bei Europapa irgendwie so 4 Stufen durchleben und am Ende der 4 Stufen feiert man es dann richtig. Und ob das bei Europapa bei mir funktioniert hat, erfahrt ihr am Ende der Sendung. aber ich hatte das bei allen 4 Songs, über die wir heute reden, habe ich so viele Stufen durchgemacht und Baby Lasagne fand ich am Anfang einfach einen billigen Cha-Cha-Cha-Abklatsch und ich war so, oh, wieso wird das denn jetzt so gehypt? Und dann habe ich es verstanden und okay. Aber es ist schon auffällig, weil wenn du halt einfach nur diese Zusammenfassung der Bühnenperformance siehst und halt auch diese großen Ärmel und es ist halt alles ein bisschen spaßiger gemacht und ich finde, der Vergleich bietet sich schon an, aber ja, wenn mir das jetzt jemand sagen würde, wäre ich jetzt auch offended, weil ich fühle das nicht mehr so. Aber am Anfang habe ich es hart so gefühlt und ich habe auch ein bisschen Angst, dass er aus dem Schatten nicht rauskommt.
Spannend. Also das kann ich nicht bestätigen. Der hat mich beim ersten Hören direkt gekriegt. Keine Frage. Und ich glaube, ich würde sogar sagen, dass Cha-Cha-Cha diesem Song den Weg geebnet hat. Weil
ja, schon.
Ich weiß noch, Cha-Cha-Cha letztes Jahr hat nämlich bei mir ein bisschen gebraucht. Und dann habe ich ihn nämlich sehr lieben gelernt. Mhm. Und ich glaube, ohne diesen Prozess hätte ich den Effekt bei Rim Tim Tagitim nicht gehabt.
Ja.
Und jetzt bin ich aber, also es ist klar, das ähnliche Genre mit einer ähnlichen Zielgruppe. Und weil Cha-Cha-Cha mir das geöffnet hat, kann ich Rim Tim Tagitim jetzt richtig geil finden. Und auch direkt von Anfang an bin ich voll drin. Mir gefällt viel, was da passiert. Ich würde fast sagen, er könnte nichts besser machen, glaube ich. Der Song hat einen klasse Aufbau. Der hat, ja, Stimmung. Ist Stimmung das richtige Wort? Ja, doch, Stimmung.
Doch,
mir gefällt diese Bridge. Diese,
ha, ja.
Also, ist das für ein Genre? Weiß ich nicht.
Da wollten wir noch drüber streiten, weil das hat mich ganz rausgehauen. Du meinst diese Dubstep.
Ja, du hast es Dubstep genannt. Ich würde nicht so ganz mitgehen, aber ich glaube, man weiß, was gemeint ist. Das war genau das, was verhindert hat, dass der Song langweilig wird an der Stelle.
Mm.
Oder generisch. Oder also generischer. So, das hat da gefehlt.
Du könntest recht haben.
Wir sind hier ja aber auch nicht zu zweit, Eva.
Nicht?
Nee. Es gibt zwar jemanden, der sagt in diesem Podcast generell sehr wenig.
Aber wenn er was sagt, dann sitzt das tief.
Ja, also jetzt vielleicht mal zu meiner Meinung. Ich bin jetzt.
So, und wir machen weiter mit der Schweiz.
Nee, ich wollte nur sagen, ab jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch in den Songbesprechungen.
Okay.
Einfach, weil ich mir diese Kritik auch von Jan sehr zu Herzen genommen habe, dass ich ja nichts anderes als nur Popsongs möge. Und ich habe da sehr lange drüber nachgedacht. Und
ja?
Also ich habe sehr lange über Rim-Tim-Tagitim.
Rim-Tim-Tagitim.
You know? Habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Und ihr habt ja schon die ganze Zeit immer erzählt, dass es dieser Cha-Cha-Cha-Vergleich ist und so toll und hier. Und ich finde es tatsächlich echt schwierig, das so zu sagen. Weil, also ich sehe, warum Cha-Cha-Cha so gut funktioniert hat und so.
Aha.
Ich finde aber, das hat dieser kroatische Song jetzt in diesem Jahr überhaupt nicht. Ich finde das echt, also wenn es ein Abklatsch ist, dann wirklich ein sehr, sehr billiger Abklatsch. Ich sehe nämlich, I'm so sorry, aber ich sag's jetzt einfach. Ich finde, bei Cha-Cha-Cha konntest du gut mitsingen. Also Cha-Cha-Cha.
Finde ich spannend, dass du das sagst,
Also ich finde es ja jetzt schon, den Namen allein so auszusprechen, finde ich schon schwierig. Rim-Tim-Tagitim.
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 Aber sag mal Tim oder Dim?
Okay, vielleicht sagt man Dim, aber das ist egal.
Es ist auch am Ende scheißegal, weil das so im Song gar nicht vorkommt.
Doch.
Nein. Er sagt
Ist doch wirklich egal.
Und ich finde, da bin ich schon verwirrt. Und bei Cha-Cha-Cha, das war irgendwie einfacher. Ich sehe diesen Vergleich so von der Performance her. Und ich finde aber, er zieht nicht so. Und vielleicht gerade jetzt auch in diesem Jahr, wo man noch so Cha-Cha-Cha gewöhnt ist, vielleicht nicht so gut. Also.
Aber wie erklärst du dir dann, dass aus dem Song ein Titelfavorit geworden ist?
Also irgendwie habe ich das Gefühl schon, dass Cha-Cha-Cha so einen gewissen Hunger für diese Art Musik erweckt hat.
Dass alle Menschen, die letztes Jahr sauer waren, als Loreen gegen Cha-Cha-Cha gewonnen hat, jetzt sagen, jetzt machen wir Baby Lasagna zum Sieger.
Vielleicht ist es so einfach, aber vielleicht ist es auch wirklich einfach so, dass, weil Cha-Cha-Cha war ja letztes Jahr so der erste seiner Art irgendwie so, da hat er schon was Neues reingebracht. Und hat halt einfach viele Leute mitgerissen, die jetzt immer noch davon mitgerissen sind. Ja, und ich glaube, es gibt einfach auch nicht so die krasse emotionale Ballade, die halt den Titel abstreiten könnte dieses Jahr. Aber Jonas, jetzt muss ich noch mal sagen, vielleicht mal zum Text, also zum Songinhalt gehen.
Ja, gerne.
Du bist doch auch ein Junge vom Land. Hatte ich das nicht voll fühlen lassen, die Message von diesem Song, dass man so vom Land aufbricht in die große Stadt nach Kiel, okay, aber dass man halt so weg von zu Hause, weg von den Traktoren. Und wir gehen jetzt in die große Stadt und suchen unser Glück, weil das holt mich voll ab. Das ist voll meine Story.
Mir ist ein bisschen, ich habe das vorher auch gesagt, mir ist ein bisschen egal, worum es da geht.
Mir nicht, weil tatsächlich, wenn es so ein Nonsens-Text gewesen wäre, wenn das die ganze Zeit nur Rim-Tim-Tage-Dim wäre, fände ich ihn nicht so gut. Aber dadurch, dass der diese
Aber das gehört zum Spannungsaufbau, dass man eigentlich immer darauf wartet, bis das wieder sagt. Weil weil am Ende jeder Strophe, glaube ich, war das so, dass er dann wieder ins Rim-Tim-Tage-Tim-Tim-Tim-Tim einsteigt und man wartet nur darauf, um das dann laut mitzubrüllen. Ich glaube, auf der Basis funktioniert der Song
wirklich
nämlich gut.
Also ich habe nämlich gar nicht das Gefühl, das mitzubrüllen. Ich würde eher dieses
There's no going back.
Was würdest du denn? Oh, aber gibt es einen Song, den du dir vorstellen
könntest? Weißt du, was ich mitbrüllen würde? Anxiety Attacks. Weil das ist das Nächste, was mich komplett abholt.
Anxiety Attacks. Ja, stimmt.
Der Song ist für mich geschrieben. Ich sag's euch.
Ich finde tatsächlich, also, obwohl es auch so abklatschmäßig ist, die Performance finde ich sie relativ okay. Also, dass es nochmal irgendwie so auf Platz 2 oder so kommt, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Platz 2 weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es gewinnen wird. Also, ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich zu verbrannt von den letzten Jahren.
Ich kann es, das ist schwierig. Ich finde dieses Jahr wirklich sehr unberechenbar, was das angeht.
Das ist richtig, weil ich auch gut finde.
Vielleicht gewinnt am Ende La Noia, das kann natürlich sein.
Das fände ich aber fast die langweiligste.
Aber La Noia ist dann auch schon die einzige Alternative, die ich nennen kann zu diesen anderen Titelfavoriten. Wenn es jetzt darum geht, dass halt nicht so ein spezieller Song wie Rim Tim Tagi Tim gewinnt, dann kommt man immer sofort bei La Noia raus. Aber sonst wüsste ich jetzt nichts, was diesen Sachen Konkurrenz machen kann. So vom Beliebtheitsfaktor.
Ich glaube, wenn ich jetzt Geld wetten müsste, ich würde auch sagen, La Noia gewinnt eher schon allein deshalb, weil ich auch Rim Tim Tagi Tim bei den Jurys ganz unten sehe mal wieder.
Ja, ich finde es halt schwierig, weil ich glaube, gerade weil diese Massigkeit an schnellen, an Pop, an ausgefallenen, kreativen Songs da ist, werden tatsächlich auch Balladen sehr erfrischend wirken im Showablauf. Und ich glaube, die werden dann vielleicht auch, oder gerade auch, weil man sich dann aufspalten muss, gerade so die Leute, die so gerne so eine Songs hören, die müssen sich dann für irgendwas entscheiden von den Ganzen. Und dann ist es auch schwierig,
dass
die Punkte bekommen
Wobei
wir das letztes Jahr auch gesagt haben, und da weiß auch nicht. Aber ich glaube, das fehlt vielleicht wirklich auch noch so ein bisschen. Ich glaube, Cha-Cha-Cha hat wirklich am Ende so eine Dynamik entwickelt.
Die hat man gehört in der Halle.
Und ich glaube, das würde Rim nicht vorher schaffen.
Ja, das ist die Frage, ob es das schafft.
Kann das Publikum nicht so geil skandieren.
Aber ich rede auch gar nicht so von der Halle und vom Publikum. Ich rede auch so im Vorhinein heraus des Contests. Also, weißt du?
Ja.
Das war einfach schon so. Und auch so die Story mit, dass Finnland endlich mal wieder gewinnt. Und das wäre bei Kroatien die Story auch, weil sie haben ja noch nie gewonnen.
Nee.
Ich fand es auch dadurch, hat ja so Neonfarben getragen. Das war schon irgendwie auch auffälliger
richtig.
Als jetzt so ein weißes Outfit.
Ja, voll.
Weil jeder trägt irgendwie mal weiß. So, ne?
Ja.
Und
ja,
auch, die hatten ja auch diese Bänder und so, die dann Neon waren. Also ich glaube, das war noch mal ein anderes Level einfach. Aber ein anderes Level einfach.
Okay. Im Kostüm sehe ich auch dein Ding mit dem billigen Abklatsch leider, weil das Kostüm, weiß ich nicht, ob es dem gut tut.
Aber generell gibt mir das Ganze auch so ein Pirate-Feeling und dazu passt das Ganze wieder komplett, finde ich.
Oh ja,
und auch
stimmt.
Das Feeling finde ich klasse.
Gut, also wir sind da gemischten.
Genau. Eva sagt, es wird kein Jury-Favorite, aber vielleicht ja der nächste Song.
Nemo fühlt sich selbst weder als Mann noch als Frau und ist damit nach Bambi-Fuck der zweite Act dieses Jahr, der sich als nicht binär bezeichnet. Nemos Song The Code lässt sich auch schwer in ein Genre zuordnen. The Code verbindet Rap, Drum and Bass und Oper. Ein Musikmix, wie man ihn in den späten 90er Jahren in Filmen wie Matrix oder Das fünfte Element gehört hat. Futuristisch wirkt das Ganze 2024 nicht mehr. Dafür fallen alle Teile aber sehr harmonisch zusammen.
Okay, Freunde, aus Remo wird Nemo. Wenigstens eine hier findet das noch lustig.
Naja, das war eher so ein Höflichkeitslacher.
Danke.
Also ich finde den Song richtig gut. Ich glaube, Jan hast ja auch gesagt, bevor ich mir den Song so aktiv angehört habe, zu uns beiden tatsächlich, so ihr werdet den richtig mögen, weil der so Musical-Vibes gibt. Ich muss da tatsächlich jedes Mal dran denken, wenn ich den Song höre.
Verstehst du
es auch? Ich verstehe es. Aber ich glaube, wir verstehen was anderes, also unter Musical-Vibes.
Mit Sicherheit.
Das Ding ist, bei Nemo denke ich mir die ganze Zeit, das ist eine Person, die hat in jungen Jahren Moulin Rouge geguckt, hat das zur gesamten Persönlichkeit gemacht und hat jetzt diesen Song darüber geschrieben. Und damit kann ich mich sehr identifizieren.
Okay, das ist auch eine wilde Sache einfach.
Da fangen wir schon an, so ganz weit weg.
Mit Musical hat das bei mir irgendwie gar nichts zu tun.
Wirklich nicht?
Nee.
Schade. Weil, also ich bin jetzt ja nicht so eine krasse Musical-Maus wie ihr zwei. Aber ein bisschen Erfahrung habe ich damit ja auch. Und ich finde, dieser ganze Song, also ich weiß noch nicht, ob ich diesen Song als Musical-Song empfinde oder ob dieser ganze Song einfach ein Musical ist in meinem Kopf.
Genau, ich glaube, das ist eher, weil ich glaube, du kannst in einem Musical-Song nicht so viele Genres switchen.
Nee, das stimmt. Aber ja. In einem gesamten Musical geht es dann halt schon. Und ich finde, diesen Vibe gibt mir Nemo ganz schön krass.
Also der reflektierte Jonas, der findet ja, dass ich das gleiche Gefühl habe wie letztes Jahr bei Cha-Cha-Cha. Ich bin schon
Alter, was?
Weil es mich damals ja auch so verwirrt hat, dass der so einen Bruch hatte und dann irgendwie was anderes war.
Wo hat Cha-Cha-Cha denn einen Bruch gehabt?
Am Ende.
Ja, doch, das, also
da war es ja dann eher poppiger und
ja.
Also krass würde ich den Switch nicht nennen, aber okay, ja.
Und hier habe ich wieder das gleiche Gefühl, dass man irgendwie versucht, viele verschiedene Sachen irgendwie in einen Song zu hauen. Und ich bin noch nicht so überzeugt, ob das gut funktioniert. Also ich verstehe das, dass es als Song war es geil so, aber ich kann es mir noch nicht vorstellen, wie das dann performance-technisch oder allgemein auf die Bühne gebracht werden könnte. Weil also das Musikvideo ist ja schon krass, das ist auch richtig gut produziert.
Ja.
Aber dann ist auch immer die Gefahr, dass man das halt dann nicht so gut auf die Bühne irgendwie kriegt. Also Nemo darf auf jeden Fall nicht den Fehler machen, dass also diese gleiche Idee von dem Video auf die Bühne zu bringen. Aber ich glaube, das wird Nemo auch nicht tun.
Glaube
weil
nicht.
Das auch schwer umzusetzen
also,
ist.
Also,
aber
was
ich
bei der,
nicht vorstellen.
Was ich bei der Schweiz, ich fühle mich bei der Schweiz in sehr sicheren Händen, was die Bühnenperformance angeht.
Tatsächlich?
Weil,
wirklich? Hätte ich jetzt bei dir gar nicht gedacht.
Ich weiß. Nee, ich fand die letzten Beiträge der Schweiz ganz furchtbar. Aber
aber die Bühnenperformance war es dann ja immer,
die
ne?
Bühnenperformance von Watergun war richtig gut. Und okay, Boys to Cry fand ich
auch danach
in allen Hinsichten scheiße. Ja, aber okay. Aber da haben sie auch was mit der Bühne. Sie wussten, was sie mit der Bühne machen müssen, so sage ich mal.
Ja.
Und ich glaube, das werden sie jetzt auch wieder wissen.
Für mich gehört es ein bisschen zu der Faszination an dem Song, dass ich noch nicht weiß, wie das auf der Bühne aussehen wird. Aber ich lasse mich total überraschen.
Das habe ich dieses Jahr ganz oft. Und ich freue mich eigentlich drauf.
Also ich habe in diesem Jahr ganz oft, dass ich denke, dass der Song alleine nur mit einer Performance funktionieren kann.
Spannend,
und das
ja.
finde ich dann immer ein Problem. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt auch bei der Schweiz so sehen würde. Vielleicht in Abstufungen. Aber ich weiß einfach nicht so wirklich, wo der Song mit mir auch hin will. Ich finde geil, dass er das mischt. Also das ist auch überraschend so für mich, weil eigentlich finde ich es interessant, aber ich
fand es bei den ersten Mal hören, bei den ersten paar Mal auch echt ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Gerade so der Rap-Part am Anfang.
Also ich habe nach dem ersten Mal hören gedacht, also ich wusste erst auch nicht, wie finde ich das jetzt, aber gleichzeitig habe ich gedacht, okay, ich höre mir das jetzt einfach nochmal an, weil es gibt echt viel zu entdecken. Und mit diesem Gefühl holt mich dieser Song total ab. Inzwischen mag ich auch, wie der sich aufbaut und auch wirklich eine Dramatik am Ende entwickelt, die schon am Anfang so ein bisschen angeteasert wird mit dem Switch aus der Strophe in diesem Post-Refrain, in dem halt einfach nur hoch gesungen wird. Also ich glaube, der macht schon echt viel richtig, so was so Dramatik angeht.
Da muss man vielleicht dann auch sagen, dass ich mir die ja heute erst alle angehört habe, dass ich
ja
in dieser
Jonas
Staffel
macht den
so ein bisschen
Eindruck.
Ich bin so in dieser Staffel so der erste Eindruck-Typ und da war ich noch ein bisschen verwirrt. Ich fand's cool, aber auch sehr verwirrend.
Das fühle ich aber.
Okay, sehe ich.
Ich finde aber, weil ich finde, wir haben, vielleicht haben wir auch nur zwei Code-Switching-Songs dieses Jahr, aber ich finde es auffällig dieses Jahr, dass das öfter passiert. Und ich finde aber, was Nemo hier ganz gut macht, ist, es hat immer so.
Es gibt ja einen Refrain.
Ja.
Das stimmt.
Und der kommt auch häufiger als einmal.
Ja.
Und ich mache mir auch keine Sorgen, dass Nemo den Ton am Ende nicht trifft. Das dachte ich am Ende auch, weil da geht's ja schon echt ganz schön hoch weg so. Und das ist ja auch so das dramatische Finale.
Aber da habe ich auf TikTok Videos von Nemo gesehen und
das wird, glaube ich. Ich glaube, ich bin auch so ein bisschen. Es ist die Schweiz so, ne? Ich weiß, was die Schweiz sonst so produziert.
Aber und wer hätte gedacht, dass aus der Schweiz mal ein Song kommt, der so viel Potenzial birgt.
Und dass der auch wieder bei den Wetten so weit vorne ist. Dass die nicht nur mit so Boys Do Cry ganz vorne landen. Erfrischend.
Ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, dass die Schweiz jetzt so ein bisschen auf dem Deutschland-Trip ist.
Nein!
So, man hat jetzt so viel erstmal versaut irgendwie gefühlt.
Wir haben doch nichts versaut. Was ist Remo geworden?
Die sind mit ihren beiden Songs ins Finale gekommen.
Naja, aber das war jetzt auch nicht so kreativ, weil das waren ja irgendwie immer nur Sad Boy Songs.
Es waren Sad Boy Songs, aber ich meine, seit der Pandemie sind die
richtig. Dass sie jetzt irgendwie mal was Neues ausprobieren, so habe ich.
Und Tool Universe.
Seit der Pandemie sind die richtig gut. Hier Boys to Cry ist irgendwie nur in den Top 10 gelandet oder so. Und
ja. Aber, also ist ja nicht meine Meinung.
Okay. Polarisiert auf jeden Fall. Genauso wie der nächste Künstler, würde ich mal so anteasern.
Dass Joost Klein dieses Jahr für die Niederlande am ESC antreten wird, war schon länger bekannt. Er ist seit Friesenjung in Deutschland ein echter Superstar. Umso gespannter waren wir auf den Songrelease Ende Februar. Europapa erzählt von einem Waisenkind, das in die Welt zieht, um sich selbst zu finden. Der Song ist eine Hommage an Joosts verstorbenen Vater. Eine traurige Geschichte, die in einem sehr schrillen, bunten Hardcore-Gewand daherkommt. Mit passendem TikTok-Tanz.
Willkommen in Europa, bleib wie Torik Dotra. Europapa, Europapa. Willkommen in Europa, bleib wie Torik Dotra. Europapa, Europapa.
Denn als die Announcement kam, da stand die Eurovision-Welt, glaube ich, so ein bisschen Kopf, beziehungsweise hat auch Aufmerksamkeit gekriegt aus Bereichen, wo Eurovision sonst nicht so hinkommt. Weil Joost Klein ja mit dem Friesenjungen und mit hier ist Chiago zusammen, also jetzt auch in einer richtig interessanten Bubble unterwegs ist und jetzt auch eine richtig interessante Bubble auf den ESC aufmerksam gemacht hat. Hut ab, da hat die Niederlande was gerissen.
Der Hype war riesengroß zu dem Punkt, dass ich auf TikTok gesehen habe, bevor der Song released wurde, hat er noch einen Teaser für den Song Release gefilmt.
When is the song coming?
Und February als der 29. Song dann rauskam, war ich wahnsinnig enttäuscht. Und ehrlich gesagt, da sind wir wieder bei den Four Stages. So richtig ist die Enttäuschung noch nicht weg. Weil ich sag mal so, mein Grundproblem mit dem Song, ich find's ein bisschen lazy, einen Song zum ESC zu schicken, wo es über Europa geht und wie toll Europa ist.
Interessant.
Mhm. Ich nehme mich gar nicht. Ich finde den Song richtig gut. Ja, was? Überraschung, oder?
Ich hätte mit allem gerechnet, aber damit nicht.
Ich fand ihn ja schon, als ich ihn gehört habe, so im Album, fand ich ihn richtig, also nicht richtig, aber ich fand ihn okay, ich fand ihn unterhaltsam. Ja. Ich fand ihn so, der hat Pep irgendwie, so, da bin ich dabei. Mhm. So auch einfach, er singt ja ein bisschen was auf Deutsch, aber dann auch so mit so Niederländisch und ich mag ja Niederländisch so sehr, sehr.
Also, aber das ist ja voll. Weiß ich nicht.
Und dann habe ich ja vorhin das Video dazu gesehen und ich muss sagen, der Typ hat Ausstrahlung. Also er kann auf jeden Fall wirklich eine witzige Sache da auf die Bühne packen. Und Europapa, das geht halt auch so gut von den Lippen, ne?
Europapa.
Ja. Besser als Rimting, Tacke,
Ding.
Aber das Argument sehe ich ein bisschen. Ich war am Anfang genauso wie Eva total enttäuscht. Also der hat sich erst nicht bestätigt. Ich habe aber die Stages durchgemacht, dass ich erst dachte, was ist das denn für ein Mist jetzt? Dann, okay, es ist in meinem Ohr, verdammt. Und inzwischen geht mir diesen Song und ich bin glücklich. So,
ich glaube, ich bin noch, er ist in meinem Ohr. Er ist in meinem Ohr, aber Ohrwürmer sind ja auch so werteneutral. Das muss ja nichts Gutes sein.
Nee.
Ich weiß auch nicht.
Aber das, was dann in Stage 3 passiert, das ist es nämlich. Also, was ich ähnlich wie hier, also ähnlich wie bei Rim Tim Taki Tim hier am besten finde, ist die Bridge, die den Genrewechsel macht. Ich habe mal vorher so irgendwie drüber nachgedacht, wenn man jetzt so Ländern in Europa so Musikrichtungen zuordnen müsste, wer wäre was? Und die Niederlande ist halt einfach Hardstyle.
Ja, das sehe ich.
Und da hat sicherlich auch hier, wie heißt der Film, New Kids on the Block, viel Beitrag zu geleistet. Ja. Aber auch sonst, glaube ich, ist die Szene da einfach da.
Und wow, ich verbinde Niederlande voll mit Musical, aber
echt?
Warum? Aber die gehen alle nach Deutschland.
Also ich finde, das passt super zusammen. Ich finde, er repräsentiert sein Land und auch diesen Kontinent richtig gut. Auch die Reels fand ich toll, wo so ganz Europa so mega zu Europapa abgeht und Australien steht so im Hintergrund so. Yay, macht ihr toll.
Oh, die habe ich nicht gesehen.
Fand ich sehr lustig. Müssen
wir mal noch zeigen.
Ja, kriegen wir bestimmt hin.
Aber die traurige Geschichte, ich finde, die kommt überhaupt nicht durch, oder?
Gar nicht.
Mit seinem verstorbenen Vater
absolut
und so.
Gar nicht. Also.
Ja, das stimmt. Das hat mich auch überrascht im Video dann am Ende.
Ja.
Aber beziehungsweise, da muss man mal irgendwie vielleicht so ein bisschen noch so ein bisschen tiefer gehen und schauen, wo
da. Stufe 5.
Stufe 5. Wenn dann alle heulen,
traurig,
wenn sie den Song hören, ja, genau. Total. Nee, weiß ich nicht. Also vielleicht hört man es auch im Song einfach nicht, aber es ist eine Message dahinter. Wie bei, furchtbares Beispiel jetzt, Mach die Robbe von Julian Bam. Der hatte ja einen Sinn, aber man hört das ja
nicht. Hatte er das?
Ja, er hat ja versucht, damit aufmerksam zu machen auf so
auf Robben?
Auf Robbenhäutungen in Kanada.
Das habe ich nicht gewusst. Oh mein Gott.
Das ist mega markanter Bestandteil des Musikvideos. Aber
ja,
halt im Song hörst du das nicht raus. Ja. Deswegen ist dieser Song auch so ein krasser Party-Hit geworden. Aber die Message ist dann halt so ein bisschen untergegangen. Vielleicht ist es hier ähnlich.
Ich sehe eine Parallele auf jeden Fall, ja.
Weil der Song heißt ja auch Europapa.
Ja.
Oh.
Ja.
Er hat damals schon mal jemand drüber nachgedacht. Das fällt mir nämlich auch gerade
nicht auf. Das Ding ist, war eigentlich ein Grund, warum ich den Song nicht mochte, war, weil ich glaube, ich kannte den Titel, bevor der Song rauskam.
Ja.
Und ich dachte, jetzt kommt halt irgendwie so, dass er sich halt so ein bisschen so als der Daddy von Europa inszeniert und halt auf die lustige Schiene abgeht quasi.
Mhm.
Und das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt. Er macht das ja eigentlich nicht so richtig. Was ich auch mag, ist so dieses, weiß ich nicht, wenn er dann auf Deutsch singt und dieses, ich bin in Deutschland, aber ich bin so allein.
Das finde ich so süß.
Weil das finde ich, okay, das ist auch die traurige Story wegen seinem Vater. Aber ich dachte mir so, wenn ich halt einen Satz auf Deutsch sagen müsste, um Deutschland zu repräsentieren, wäre ich so, ja, das hat er gemacht. Und aber halt sowas wie, dass er dann irgendwie so über Escargot und Fish and Chips redet, bin ich so, oh, das ist so
generisch.
Flach.
Also,
ja.
Aber, also eins ist mir jetzt noch ganz spontan eingefallen.
Ja.
Und zwar, ich finde relativ gut, dass er so einen positiven Vibe hat.
Ja.
Also auch er selber ja auf der Bühne, weil bei den anderen Spaß-Songs ist es dann auch manchmal so zum Teil düster oder mit eher so einer Aggressivität belegt.
No Rules zum Beispiel oder das, was Estland macht.
Ja.
Stimmt.
Das ist ein bisschen aggressiver als so. Er stellt sich einfach hin und sagt
das
so,
stimmt. Hey, und dabei ist ja Hardstyle eigentlich voll die aggressive Musikrichtung.
Ja, ne?
So einfach der aggressive Club-Sound.
Und er ist,
ja, du hast recht.
Ja, schafft er gut, irgendwie so eine Balance zu finden.
Total,
ne?
Voll. Krass.
Krass.
Spannender
Gedanke. Was auch krass ist, ist wieder mal Zypern.
Nach Andrew Lambrews Ballade aus dem Vorjahr setzt Zypern wieder auf das Altbekannte. Ein Dance-Song. Der Song heißt Liar und kommt daher mit einer, wie könnte es anders sein, Dance Break in der Bridge. Gesungen wird der Song von der 17-jährigen Silja Kapsis, die in Australien lebt und dort bekannt ist durch Moderationen auf Nickelodeon. Ob australische Kinder so früh schon fernsehen und für sie abstimmen werden?
Naja, okay, krass. Am Anfang war ich auch ganz negativ, was den angeht, weil ich war so, ich wollte eigentlich noch so den Witz machen, ich fühle mich gar nicht ulala, wenn ich den Song höre, weil sie das ja am Anfang so singt. Aber ich weiß auch nicht, was passiert ist, weil ich bin irgendwie eines Morgens aufgewacht und hatte den Song in meinem Kopf und dann habe ich ihn angemacht und dann habe ich ihn richtig gefühlt und seitdem finde ich ihn irgendwie gut.
Ich finde ja, Zypern enttäuscht mich fast nie. Es sind nicht die super krassen Songs, aber ich finde sie immer so stabil genug, dass sie für mich einfach Eurovision sind. So. Weiß auch nicht. Das verbinde ich so ganz krass mit Zypern und Eurovision, einfach geilen Dance-Song. So.
So ein bisschen wie Schweden.
Zypern ist so ein Land, das genau seit längerem nicht mehr dafür bekannt ist, jetzt so seine eigene Representation nach vorne zu bringen, sage ich mal. Oder so irgendwie seine eigene Kultur, sondern halt wirklich Pop-Nummern sendet mit Eleni Foreira und mit Tamta und hier, wie hieß El Diablo noch? Elena Zagrinu. Und das sind so alles Pop-Nummern, wo ich so dachte, okay, das sind Pop-Nummern, die hören sich gut an, die hören sich gut weg. Also ich war nicht so ein Fan. Hört man vielleicht schon. Liar ist anders. Liar ist der Hammer. Der Song ist so unfassbar, ich finde ihn so unfassbar geil. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Aber der hat so einen guten Refrain, in dem ich richtig mitgehe. Mhm. Ich weiß, der macht so viel besser, ist für mich mit Abstand der beste Popsong in diesem Jahr, glaube ich.
Ja, aber ich kann auf jeden Fall damit gehen, dass es ein gut produzierter Popsong ist, weil es tatsächlich, also es ist poppig, es hört sich an wie ein Popsong, aber ich finde, da sind so Schlenker und so Sachen drin,
ja,
die es einfach
die das noch
zu einem guten
aber noch mal interessanter machen.
Ja.
Genau.
genau. Total, voll. Und ich weiß, ich hasse mich schon dafür, weil ich weiß, was in der Bridge passieren wird. Es wird eine krasse Dance-Break geben.
Absolut.
Voll.
Ja. Aber ich finde...
Aber ich wünsche die. You go, girl. Du darfst
ich glaube, sie
jetzt.
Kann das auch, weil sie Song? Hat die Aufstrahlung.
Ja. Ich meine, das Ding mit der Dance-Break ist ja, das ist jetzt halt auch wirklich gut bewandertes Territorium beim ESC. Also ich sehe das halt voll in der Unicorn-Slow-Mo-Tradition. Das heißt nicht, dass es schlecht ist.
Aber mit viel mehr Charisma als Unicorn.
Oh, spannend. Ja, voll.
Würde ich vielleicht auch sagen, ja.
Und was ich auch gut finde, ist, man weiß wenigstens, dass eine Dance-Break kommt, weil das im Song angelegt ist und nicht so, was andere Songs letztes Jahr gemacht haben, ist, dass die kurz vor Contest noch meinten, sie müssen jetzt noch die Dance-Break einbauen. Armenien, was hast du denn mal gedacht? Und dann ist das ja auch okay, es passt zum Song und...
Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Deutschland vom Junior ESC,
ja,
wo die auch einfach noch so eine Dance-Break eingebaut haben, ja.
Finde ich.
Muss nicht sein.
Nee.
Aber ist das ja dann vielleicht so ein kleiner Geheimfavorit, wie Israel letztes Jahr?
Glaube schon.
Puh. Ich glaub's ja, weil weil niemand redet so viel über Zypern, aber ich finde Zypern total klasse.
Ich habe halt nichts auszusetzen an Zypern.
Nee. Ja, das trifft's ganz gut, ja.
Ganz genau.
Boah, spannend.
Ich find's auch irgendwie witzig, weil ich immer bei dem Song auch daran denken muss, naja, ich schätze, sie waren wieder naiv, aber...
Für dich bin ich wieder naiv.
Es ist halt genau die gleiche Idee. Nur vielleicht.
Naja,
was heißt die Idee? Es ist halt genau der gleiche. Du könntest fast denken, dass die Songs über den gleichen Typen geschrieben werden, nur dass sie ein bisschen weiter ist.
Aber geht es da nicht immer um den gleichen Typen, also Typen Mann so, den.
Nee, es geht ja nicht immer nur darum, dass du betrogen wirst von deinem Typen. Also.
Geht es darum in dem Song?
Naja, Liar.
I should have known that. You were a liar, but I looked at the other way. Ja, voll.
Okay.
Jan immer so, keine Ahnung, was
das geht.
Ich vibe einfach nur.
Ja, legit halt wirklich so.
Ich glaube, wirklich, das ist der Unterschied zwischen uns, ja.
Es gibt auch noch mehr Unterschiede, aber ja. Ich find's gut. Ich find's klasse gemacht. Und jetzt bin ich gespannt einfach auf die Performance. Also, weil sie hatte bisher nur ein Musikvideo.
Deswegen, ich würde mich mit Geheimfavorit noch ein bisschen zurückhalten, weil es bei solchen Songs finde ich es ganz schwierig.
Ja, absolut. Fand ich bei Unicorn. Ja, damals habe ich habe ich ja nicht mal ins Finale gewotet, glaube ich, in unserer Special-Folge. Das war, you couldn't go any more wrong.
Ich weiß bis heute nicht, warum dann Unicorn im Song drin vorkommt. Aber egal.
Wir haben es geschafft. Durch den wilden Ritt aus
Wilder Ritt ist es aber auch irgendwie gewesen, ne? Also,
Aber wirklich. Aber ich gehe aus diesem wilden Ritt raus mit alle vier Songs, über die wir geredet haben, finde ich super.
Und alle vier Songs sind vor allem auch absolute Favoriten. Also das war jetzt richtig hart gestaffelt.
Ah, weiß ich nicht. Also ich habe da ja, wie ihr gerade mitbekommen habt, ein bisschen andere.
Richtig, aber auch was die Wettchancen angeht. Weißt du, so objektiv?
Ja, kann ich nicht.
Die sind... Spulen wir zu 10 Minuten vorher zurück, wo
Jonas meinte. Ich bin jetzt ein reflektierter Mensch.
Nee, aber Rimtim Tagedim, The Code, Europapa sind, glaube ich, alle unter den Top 10. Und wie gesagt, Leier könnte da noch hinkommen.
Könnten alles zweite Plätze sein.
Ja, tatsächlich.
Und damit haben wir diese Folge abgeschlossen.
Ja, du willst jetzt bloß, dass ich nichts mehr sage dazu.
Rimtim Tagedim, designierter Zweiter. Naja, wobei, nee, das wäre zu leicht.
Vielleicht Sechster.
Worum es in der nächsten Folge auf jeden Fall geht,
Sag das gerne.
Sind die Copycats. Und da bin ich dankbar, was ich da nicht mitreden muss, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe dazu nichts zu sagen. Aber das könnt ihr drei dann unter euch ausmachen.
Ich glaube, am Anfang hatten wir auch nicht so viel Ahnung.
Aber danach hatten wir Ahnung.
Okay. Ich bin gespannt. Ich freue mich darauf, mir das anzuhören. Bedanke mich fürs Zuhören. Kommt zum Campus Viewing in der Mensa 1. Am 11. Mai gucken wir da den Eurovision Song Contest, das große Finale, in gemeinsamer Runde. Und wer Bock hat, kann vorher auch ein bisschen Quizfragen beantworten im härtesten ESC-Quiz Europas.
Folgt uns gerne auf Instagram auf Grand Prix Chardin. Dort findet ihr alle wichtigen Informationen, wann, wie und wo wir zu finden sind. Und sonst, wünsche ich euch einfach noch eine schöne Woche.
Genau.
Das können wir auch mal machen, ja. Habt eine tolle Zeit.
So sieht's aus. Darum geht's hier nämlich, ne? Eine gute Zeit zu haben.
Richtig. Und kümmert euch um die Sachen, die ihr aufgeschrieben habt.
Ja. Okay. Ich setze mich dann mal wieder in meine Hausarbeit,
Tschüss.
Eva.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Grand Prix Schadet Nie, ein ESC-Podcast des Campus Radio Kiel. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann folgt dem Campus Radio Kiel auf Instagram. Die nächste Folge gibt es jeden Dienstag auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
Kann ich noch ganz kurz was loswerden?
Ganz
schnell, aber das lässt mich nicht los. Ich habe so selten mal wirklich harte Verhörer. Aber ich schwöre, am Anfang von diesem Song, ich höre jedes Mal, I'm ready to leave and assault my cow. Jedes Mal. Und jedes Mal denke ich mir wieder so, Geht's jetzt darum, dass der
im Sinne von, er hat seine Kuh gesalzen oder er
nein,
hat
nein, assault.
Ja, ich glaube, er singt da doch auch.
Nein, er sagt, I sold. Ich habe sie verkauft.
Ja.
Ich verkaufe meine Kuh. Ich verstehe assault, wie ich, was heißt das auf Englisch, auf Deutsch?
Ja, das ist dein
ich
Problem.
Ich missbrauche ne? meine Kuh.
Oh,
ich verstehe das, und es tut mir auch leid, ich verstehe das jedes Mal, und ich krieg's nicht aus meinem Kopf raus.
No more tears like rain.
Aber ich dachte eher so,
down my face again. No tears like rain. Run down, down my face.
My face. Too many hearts colliding. Too many eyes are shining.
Das ist schon echt schief, Leute. Komm, hör nur auf.
Tears like rain. Getting over you. You.